Und ich werde jetzt versuchen, die Fragen, die Sie stellen, so gut ich kann, zu beantworten, bis die Erika kommt. Die kommt dann gleich. Und bitte mit Mikro, wenn jemand eine Frage hat. Sonst sage ich noch einiges. Also was mir bei den Beratungen so untergekommen ist, kann ich auch einfach sagen, ja. Also sehr viele Leute haben wirklich ganz schreckliche Dinge erlebt und leiden sehr stark, und aufgrund dieser Leiden gehen sie dann auf der Suche nach Hilfe natürlich überall hin und zu sehr vielen falschen Sachen. Und was mir so aufgefallen ist, zum Beispiel, dass viele zu allen möglichen schamanischen Sachen gegangen sind. Und da erzähle ich jetzt eine Geschichte. Also das ist wirklich, das sind böse Geister, die man da anruft. Und zwar unterschiedlicher Art, aber es ist immer von der anderen Seite. Und ich erzähle einfach eine Geschichte. Die Erika und ich waren in Litauen. Erika hat Einkehrtage gegeben und ich war halt dabei, weil ich Russisch spreche. Und es kam zu uns, die Mönche brachten uns eine junge Frau, die von der Schwiegermutter, aus welchen Gründen auch immer, kann ich mich nicht mehr so gut erinnern, zum Schamanen geschickt worden war. Und er hat halt irgendwelche Rituale gemacht, und seit der Zeit hatte sie alle möglichen Probleme, auch gesundheitliche Probleme, Probleme in der Ehe, Probleme in der Familie. Und ich habe das alles übersetzt, weil die sprach nur Litauisch und Russisch. Und dann hat die Erika gesagt, ja, da rufen wir jetzt, das war nachts um 10, jetzt rufen wir den Father Rufus an. Und der Father Rufus war in Indien, und es war in Indien ungefähr so 3 Uhr nachts. Und der hat dann übers Telefon, ja, die junge Frau sprach ja kein Englisch, der hat nur den Mund aufgemacht und 2 Worte gebetet. Dann sind die Reaktionen so stark gewesen, dass ich rausrennen musste und 4 starke Männer brauchte, um die festzuhalten. Also das ist, ich möchte es eigentlich nur demonstrieren, welche Geister man sich in gutem Glauben, in Naivität auf der Suche nach Hilfe einhandelt, wenn man zu solchen Dingen geht. Und das ist nicht harmlos. Ja? Dann war die Frage, die wurde schon gestellt, nach Bernd Hellinger, Familienaufstellungen nach Bernd Hellinger. Und da muss ich sagen, da erzähle ich einfach eine eigene Erfahrung. Ich habe einen alten Schulfreund, mit dem bin ich in die Grundschule gegangen. Das heißt, wir kennen uns seit wir 6 Jahre alt sind. Und der ist evangelisch. Ich war ja auch evangelisch. Ich bin eine Konvertitin. Und der hat sich dann irgendwie dafür interessiert und war dann bereit, sich immer zur Verfügung zu stellen bei solchen Familienaufstellungen. Ja, als einer von vielen, ja, der Mensch, der das Problem hat, der schildert sein Problem und sagt, bitte sucht sich aus mit geschlossenen Augen, bitte stell du meinen Vater, du und du meine Mutter und du meinen Ehemann, so geht es, ja. Und der hat sich bei 200 Aufstellungen zur Verfügung gestellt. Und ich bin dann einmal mit, um mir das anzuschauen, ich habe mich nicht zur Verfügung gestellt. Ich kannte schon, ich war schon Übersetzerin von Father Rufus und wusste schon, Vorsicht, Vorsicht. Und ich habe das beobachtet und ich wusste sofort, das ist reiner Schamanismus, Spiritismus und Totenbeschwörung. Da werden wirklich die Geister der Toten angerufen, und das ist natürlich gegen die Lehre der katholischen Kirche. Man soll, hat die Erika ja schon gesagt, ich betone es noch einmal, man soll niemals mit den Verstorbenen direkt in Verbindung treten. Man kann für die Verstorbenen beten, das tut die Kirche in jeder heiligen Messe. Man kann für die Verstorbenen heilige Messen lesen lassen, ja, ein Messstipendium geben, ganz normal, ist alles in Ordnung, aber niemals direkt mit den Verstorbenen in Verbindung treten. Und dieser Freund von mir, der es in gutem Glauben, in Naivität, ja nie, also sich zur Verfügung gestellt hatte, der hat dann, und ich bin überzeugt, dass das in direktem Zusammenhang steht, 2 schwere Herzinfarkte bekommen, obwohl der sonst nie krank war. Ja? Und deswegen, ich kann Sie also nur warnen, nochmal eindringlichst warnen, zu diesen Dingen zu gehen. Und selbst, leider muss ich das auch sagen, wohlmeinende Freunde, selbst Ärzte, selbst Psychiater schicken Leute manchmal zu solchen Dingen. Und man vertraut ja den Leuten, aber heutzutage ist es wirklich so, und ich bin da vielleicht noch etwas direkter als die Erika, die ist ja sehr diplomatisch, ich bin das nicht so. In sehr vielen Arztpraxen, in sehr vielen Kliniken habe ich selbst erlebt, in der MS-Klinik, ja, ich habe ja Multiple Sklerose, und in der MS-Klinik, was wird da alles angeboten? Tai Chi, Qigong, Yoga, Bioenergetik, das volle Programm der Esoterik. Ja, und die Leute, wenn sie jetzt in eine Klinik gehen, dann denken sie ja, irgendwie muss man ja vertrauen und gehen da in gutem Glauben hin. Die wissen aber nicht, dass sie sich statt der erhofften Heilung eigentlich noch mehr Probleme einhandeln. Vielleicht am Anfang, das macht der Teufel auch so, das ist die Leimrute. Scheinbar geht es am Anfang besser, aber mit einem gewissen Zeitabstand wird es einem noch viel schlechter gehen. Deswegen kann ich Sie nur eindringlich warnen. Ich war mal mit Rufus irgendwo auf Einkehrtagen und er hat sich dann immer das Programm, also in einem Einkehrtagehaus, und er hat sich dann immer das Programm angeschaut und sein Kommentar war dann, ein katholisches Einkehrtagehaus, ja, das einzige katholische Programm ist Vater Rufus. Alles andere, was da ein Angebot war, ich will jetzt das nicht schlecht reden, ja, es gibt sicher sehr viele gute Programme und wohlmeinende Programme, aber man muss doppelt und dreifach hinschauen, wo man hingeht. Auch in den Arztpraxen wird heute oft eine Mischung angeboten, in gutem Glauben, und da sind dann doch Sachen dabei, die man als Katholik oder als getaufter Christ, nicht nur als Katholik, sondern als getaufter Christ nicht machen sollte. Also wenn Fragen sind, dann versuche ich die zu beantworten und hoffe, dass die Erika bald auftaucht. Moment, bitte immer mit Mikrofon. Kommen Sie ans Mikrofon vor, sonst kann ich es nicht hören.
Bitte hierher kommen, zum Mikrofon.
Ich habe...
Als Atheist, wenn man ein wirklicher Atheist ist, das heißt, Atheisten, die sagen ja nur, es gibt keinen Gott angeblich, die handeln sich natürlich auch Probleme ein, nur dass es ihnen nicht gleich so auffällt. Ein Mensch, der Atheist ist und ungetauft, der hat nicht den Schutz der Kirche, aber diese Menschen, Jesus will ja alle Seelen retten und Jesus wird auch einen Weg finden, wenn sie einen guten Willen haben und wenn sie das Gute suchen, ihnen Möglichkeiten zu eröffnen. Ja? Also ich werde nicht sagen, dass ich würde keinem Atheisten jetzt empfehlen, da unbedingt hinzugehen. Wir sind ja frei, wir haben die freie Wahl. Und ein Atheist, der wirklich die Bibel nicht kennt oder sie ablehnt, das sind dann schon zwei Dinge. Wenn er sie nicht kennt, dann sollten wir für alle Menschen beten, weil Jesus will ja die Seelen retten. Er liebt alle Menschen. Wir alle sind von ihm geschaffen, in seinem Ebenbild und Gleichnis. Und er möchte, dass wir alle gerettet werden. Und deswegen ist es unsere Aufgabe als getaufte Christen, dass wir für alle Mitmenschen beten. Also ich bin dazu übergegangen, sage ich ganz offen, dass ich jeden Tag bete für alle, die auf den Einkehrtagen bei Rufus waren, bei Erika und bei mir. Ich bete jeden Tag dafür und auch für alle, die mir begegnen. Und das würde ich Ihnen eigentlich auch als Rat geben, wenn Sie Menschen begegnen, die Ihnen vielleicht unangenehm sind, bevor Sie anfangen zu streiten oder sich auseinanderzusetzen, segnen Sie die Menschen erstmal, Ihre Mitmenschen innerlich, weil es heißt ja im Evangelium, bete für die, die dich verfolgen, tu Gutes denen, die dir Böses tun und segnen. Also segnen ist ganz wichtig und da muss man jetzt nicht hingehen und den Leuten die Hand auf den Kopf legen, ja? Man segnet die für sich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Noch Fragen?
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, ab wann ist es eine Ruhestörung der Toten? Wenn ich jetzt immer wieder Sehnsucht habe, dass ich meinen Großvater wieder sehe und dass er bei mir ist, ist das eine Ruhestörung? Oder wenn ich sage, dieser Mensch fehlt mir so sehr und ich möchte ein Zeichen haben von ihm, was ich tun soll, wie ich weiterleben soll?
Also da kann ich Ihnen nur empfehlen, also es ist ganz normal, dass einem die Menschen, die einem nahestehen, die gestorben sind, fehlen. Ja, mir fehlt der Vater Rufus auch. Aber ich bete immer zu Jesus. Jesus, auch ich lasse auch oft heilige Messen für Vater Rufus lesen. Ja? Man kann heilige Messen lesen lassen für die Verstorbenen. Und sie können für sie vor das Allerheiligste geistig bringen. Aber bitte nicht direkt mit einem Toten in Verbindung treten, indem man versucht, den irgendwie herbeizurufen. Ja, ich meine, ich habe einen ganz schrecklichen Fall, den will ich jetzt auch erzählen, den übersetzte ich, kam zu Vater Rufus eine junge Frau und die jede Nacht, wirklich jede Nacht, das sind nämlich die Folgen, wenn man also sowas falsch macht, hat sie dunkle Gestalten gesehen, fühlte sich angegriffen. Und dann kam heraus, dass sie als junges Mädchen mit Mitschülern, dumm, ja, einfach aus Leichtsinn, aus Naivität, um Mitternacht auf den Friedhof gegangen ist, um die Toten anzurufen. Und seitdem hatte sie diese bösen Geister am Hals. Und es war sehr schwer und hat lange gebraucht, viele Stunden, mit heftigsten Reaktionen, und bis die überhaupt einmal etwas freier wurde. Und es war ein Prozess, der sich über Jahre hinzog in diesem Fall. Deswegen kann ich nur dringendst abraten, direkt mit Toten in Verbindung zu treten. Man betet für die Verstorbenen. Das tut die Kirche in jeder heiligen Messe. Und da können wir sie einschließen. Und es steht uns jederzeit frei, wenn Sie Ihren Großvater sehr geliebt haben, beten Sie für ihn und gehen Sie und lassen Sie heilige Messen für ihn lesen. Das wird ihm im Jenseits am allermeisten helfen. Ja, das ist das größte Geschenk, was wir einem nahestehenden Verstorbenen überhaupt machen können. Ja, Sie müssen vorkommen, weil...
Ich habe noch eine Frage wegen der Tattoos.
Ja. Ich habe einen Vortrag gehört in der IAD, das ist also der Befreiungsdienst der katholischen Kirchen, da gibt es Konferenzen, ich war da auch immer dabei. Der wurde von einem Priester gehalten über Tattoos. Es ist absolut abzuraten. Und wenn jemand schon ein Tattoo hat, ja, das kann man ja nie, und man kann es nicht operativ entfernen. Ich würde es wirklich entfernen lassen. Man muss diesen Tattoo widerrufen, diesem Tattoo wieder sagen, auch wenn da scheinbar christliche Dinge drauf sind. Es ist nicht anzuraten. Und ich kenne ja Russland auch relativ gut. In Russland ist es so, dass viele, die im Gefängnis sind, die haben auch Kreuze, alle möglichen Symbole drauf, aber da erkennen sich die Gangs untereinander. Es gibt verschiedene, so wie es in Italien verschiedene mafiöse Gruppen gibt, so gibt es in Russland eben auch Mafia, ja, auch wenn es anders heißt. Und die Verbrecher erkennen sich an ihren Tattoos untereinander. Also, und auch wenn ein Mensch naiv ist, ja, oder man ist jetzt verliebt und lässt den Namen vom Freund einritzen als Tattoo. Das ist eine Bindung, die man eingeht, ja, die man nicht eingehen sollte. Wirklich nicht. Und darüber sollte gebetet werden, wenn möglich sollte es entfernt werden, und es sollte mit geweihtem Öl und geweihtem Salz wirklich immer wieder eingerieben werden. Das habe ich heute in einem Beratungsgespräch jemanden geraten. Also bitte nein.
Darf ich bitte noch was fragen? Bei der AMS, also die Arbeitsmarktservice da in Wien, ja, da werden die Leute ausgenutzt, also die verzweifelte Arbeitsmarktsituation. Und da gibt es dann diese ganzen Esoterikkurse und dann wird da gesagt, naja, so können Sie Ihre Gesundheit erhalten und so weiter. Und wenn Sie das nicht machen, kriegen Sie keine, wie sagt man, kriegen Sie keinen Kurs oder
kriegen Sie keine Unterstützung.
Ja, keine Unterstützung. So. Und da habe ich so einen Wutanfall gekriegt und habe von Pater Pieler diese ganzen Broschüren, da gibt es
ja, ich weiß, ich kenne diese Broschüren von Clemens Pieler.
Und habe gesagt, also so tun Sie hier die Steuergelder, der armen, und unsere armen Steuergelder, unsere Steuergelder missbrauchen für solche Sachen. Und bitte schicken Sie das an die Direktion. Aber es ist einfach so, überall, wo man hingeht, man sieht überall diesen
ja, Stuss. Also ich kann da eigentlich nur ganz antworten mit dem, was Paul VI. 1972 am 15. November in der Generalaudienz öffentlich gesagt hat. Der Rauch Satans, er hat gesagt, ist schon in die Kirche eingedrungen. Das heißt, er ist auch in alle Lebensbereiche eingedrungen. Und ehrlich gesagt, sollte man es in der richtigen Ordnung machen und bei der Kirche vorstellig werden, dass die Kirche da mal dann vorspricht und sagt, passen Sie mal auf, was Sie da anbieten. Das ist wirklich gegen die christliche und gegen die katholische Lehre, aber eigentlich also gegen die Lehre des Christentums. Es ist gegen die Bibel. Und wir sind ja immer noch ein katholisches Land, gerade Österreich. Aber das muss man sehr höflich und sehr feinfühlig machen und kann nicht also mit heftigen Angriffen was erreichen. Da muss man wirklich die richtigen Wege finden. Ich bin keine Österreicherin, ich bin eine Bayerin und kenne mich in österreichischen Gesetzen jetzt nicht so gut aus, aber ich würde schon bei der Kirche vorstellig werden, dass die mal was macht, weil das ist die Aufgabe der Kirche.
Wenn Sie Fragen haben, was das Esoterische betrifft, was die Kulte betrifft, haben Sie irgendwelche Fragen, die Sie fragen mir ja nichts, dann brauche ich nichts machen, dann kann der Angelika weitergehen. Haben Sie Fragen? Ja, bitte, bitte, hinten. Ja, Sie müssen zum Mikrofon gehen, ich kann nichts hören und die anderen vielleicht nur wenig.
Ich wollte noch fragen, weil man das hört, die Einflüsse und den verschiedenen Ritualen, die jetzt auch innerhalb der Kirche, der katholischen Kirche Einzug genommen hat von den Freimaurern, ob das tatsächlich der Fall ist oder ob das jetzt nur so eine...
Wo haben Rituale in der römischen Kirche von Freimaurern Einzug gehalten? Das weiß ich gar nicht.
Naja, so gewisse Dinge habe ich nur gehört, ich weiß auch nicht.
Na, halten Sie das Mikrofon, da
sitzt so, mit der Stehkommunion oder...
Mit was?
Mit der Stehkommunion.
Das hat mit den Freimaurern gar nichts zu tun.
Und auch mit dem Handshake von dem Friedens...
Das hat auch nichts mit den Freimaurern zu tun. Okay. Wer hat denn das erzählt?
Ich habe das irgendwann einmal aufgeschnappt, ich weiß auch nicht mehr wo, aber das hat mich so beschäftigt. Das hat geheißen, naja, die Freimaurer sitzen ja auch schon im Vatikan und beeinflussen ja subtil.
Freimaurer gibt es schon überall, aber die Freimaurerei wurde in 1791 von der Kirche verboten, weil es ein Geheimorden ist. Unter Johannes den 23., also wie dann das Vatikanum das Zweite angefangen hat, hat er eine Loge besucht, ja, gibt es alles im Internet auch zum Lesen, natürlich alles falsch ausgelegt, und hat zwei seiner Kardinäle gebeten, sie mögen Mitglieder der Freimaurer werden, damit man endlich weiß, was die wirklich machen, ja. Und wie diese Kardinäle dann aufgestiegen sind zum dritten Degree oder Grad, wurde es ihnen verboten und sie konnten nicht höher aufsteigen. Dann habe ich mich weiter erkundigt, und zwar bei Freimaurern, ehemaligen Freimaurern, die täglich verfolgt werden, was was daran wahr ist, und das dürfte wahr sein, dass zwar Katholiken aufgenommen werden, aber nie höher als das zweite Grad aufsteigen, weil nach diesem Grad sind die Einweihungen Blasphemien gegen Jesus Christus, gegen die Bibel, gegen Gott. Und was ich gemacht habe schon in den 90er Jahren, ja, 90er, frühen 90er Jahren, habe ich einen Ex-Freimaurer, der heißt Steve Warren Clare, eingeladen von Südafrika. Der war ein Mercenary, das heißt diese Soldaten, die bezahlt werden, die überall kämpfen, das hat mit einer... Ein Söldnersoldat in Afrika, der also mit den ganzen Kriegen in Afrika was zu tun hatte, ein grausamer Mensch, hat er gesagt, war, und dann wurde er bekehrt. Er war ein Freimaurer vom 19. Grad. Es gibt also in manchen Freimaurerländern 33 Grade, nicht überall dasselbe. In Schottland haben sie 33, in Frankreich haben sie 33 Grade. Und der hat mir, den habe ich durch einen anderen katholischen Priester kennengelernt, und der hat mir also dieses ganze Zeug erzählt. Ich habe auch sein geschriebenes Material, was in der Freimaurer passiert, das 19. Grad ist sehr hoch, ja, und was die machen, die trampeln dann herum auf der Bibel und solches Zeug. Das wird dann symbolisch, der Jesus Christus, der also im Grab liegt, wird symbolisch die Haut abgezogen und aufgezogen, also ganz pervertierte Blasphemien finden statt, alles gegen Christus. Sie beten den Architekten des Universums an, und das klingt natürlich wie ein Schöpfer, ne? Deswegen kann man glauben, es ist nicht in Ordnung, sie sind nicht in Ordnung. Und alles Mögliche halt noch, ganz grausliche Sachen. Und da habe ich dann in Deutschland, weil der Vater Rufus auch einer Gruppe angehört hat, die heißen die Internationale Gruppe der Exorzisten, die haben wir gegründet mit Vater Jeremy, Vater Gabriel Amort und zwei französischen Exorzisten in 1993-94. Und da habe ich den Vater Rufus dann eingeladen, weil ich gedacht habe, er hätte diese Gaben, und er ist dann später als Exorzist ernannt worden. Und da habe ich zu diesen Priestertagen, nicht die Bischöfe von Salzburg, und damals, der ist jetzt in St. Pölten, der war damals in Vorarlberg, die mich alle eingeladen, einige sind gekommen, dann habe ich den Stiefvater, der wie ein Bull im China Shop, im Porzellanladen dort gestanden ist, ein riesiger Mensch, ein Südafrikaner mit seinen Lederjacken, ganz derber Mensch, also großer Mensch, und dort sind unsere Priester, alle schön aus dem Priesterseminar, schön brav, sind alle dort gesessen, und dann hat er denen über die Freimaurer erzählt, dann habe ich die auch nach England genommen, diese Leute, dass sie dort reden, und da gibt es noch einen Bruder, der auch ein Freimaurer war, damit unsere Kirche mal ordentlich unterrichtet wird. Ich war kein Freimaurer, ich habe aber unter den Freimaurern gelitten. Und mein Vater hat mir in meiner Kindheit schon gesagt, da muss ich sehr jung gewesen sein, weil dann war er im Krieg, nie etwas mit den Freimaurern zu tun zu haben. Das ist ganz einfach so, es ist ein Kult, ja, der gegen die römisch-katholische Kirche vor allem die Zerstörung der römisch-katholischen Kirche wünscht und darauf hinarbeitet und fast das ganze Geld in der Welt kontrolliert und in England leider auch die Gesetzesgebung. Ich lebe in England 53 Jahre. Ich habe mit lauter solchen Leuten zu tun, die irgendwas verstehen. Und das ist grausam, wenn man das weiß. Also dann, genug Antwort. In der Kirche gibt es sonst normalerweise wenig Freimaurer. Es gibt ein paar Leute, die Mitglieder sind, auch in England, weil es in England als Handelsgesellschaft eigentlich sich darstellt, als wäre es eine Handelsgesellschaft, wo, sagen wir, wenn Sie ein Tischler sind und Sie haben brauchen einen Installateur, dann werden Sie einen Bruder Freimaurer einführen in das Geschäft. Es ist also wie ein geschlossenes Geschäft. Es geben sich nur die Freimaurer gegenseitig die Aufträge zur Arbeit. Und es ist hauptsächlich unter Arbeitern auch. Ja. Es ist ganz anders als in Österreich, Frankreich. In Frankreich hat es einen sehr religiösen Charakter, der Freimaurer. Die machen Zeremonien, mehr ein bisschen wie die Satanisten, ein bisschen anders. Das ist Freimaurer. Ja. Ja, nein, das sind Freimaurer. Das ist eine, wie sagt man, Counterfeit ist das englische Wort. Es ist eine Nachmachung, zum Beispiel unserer Caritas. Ja? Das gibt's in England überhaupt nicht. Ja? Rotarier werden angeschaut, als wären sie ein karitativer Club.
Auch die Lions wahrscheinlich.
Allein so sicher, Gott sicher. Ja. Und das hat sie bei uns, erst hat das nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen. Ich bin halt schon so alt, ich erinnere mich an diese Dinge. Und das hat es früher nicht gegeben. Von der Kirche verboten. Jetzt sagen wir unsere Österreicher, ja, aber wir sind ja Europäer und wir müssen alle diese Dinge machen. Wir müssen nicht. Steht nirgends geschrieben, aber das sind halt nun mal so. Gut, noch eine Frage. Bitte vom Mikrofon, ich kann nicht hören. Oder Sie kommen daher.
Bitte, was können Sie zur Chiropraktik sagen?
Naja, das ist wieder mal. Ich verwende Osteopathen manchmal, ja. Ich habe für viele Jahre in der Kunstrestauration gearbeitet und musste sehr oft sehr schwere Rahmen oder Bilder heben und bin eigentlich nicht so gebaut, dass ich das leicht machen konnte und habe meinen Rücken sehr oft verrissen. Habe also Osteopathen verwendet, habe mich aber vorher erkundigt. Es hat verschiedene Wurzeln, diese Chiropraktik, und ist nicht genau dasselbe, was die Osteopathen sagen. Die Osteopathen sagen, sie arbeiten mehr mit Massage und die Chiropraktiker tun halt die Knochen zurechtrichten. Ursprünglich hat es Europa getroffen von Mittelamerika, von den Jamaikern, die haben das gemacht. Aber der eigentliche Ursprung dieser Knochen zur Rechtrichtung, sagen wir mal so, kommt von Persien. Weil unter den, nicht den Mohammedanern, den Zoroastern, ja, wird der Körper, das sieht man auch in Indien noch, die eigentlichen Perser lassen den Körper am oben, wenn er tot ist, oben auf einen Turm von den Geiern und diesen Vögeln da, auffressen, sind also die ersten Menschen gewesen, die die Struktur des Skelettes kennengelernt haben. Und eigentlich aus dieser Erfahrung hat sich ergeben, dass man vielleicht diese Struktur, wenn sie nicht ganz funktioniert, das Skelett, einrichten kann. Die Idee ist weder schlecht noch sündig. Es ist eine Idee, so wie die Chinesen die Idee mit der Universalenergie haben, es ist ein vorwissenschaftliches Erkennen, dass man vielleicht selbst die Knochen einrichten könnte. Das kommt daher. Nachdem wir aber viele Dinge nicht direkt vom Ursprung haben, ja, sondern eigentlich dritter Hand, hat sich das besonders in Mittelamerika entwickelt, wo auch leider Gottes besonders viel Voodoo gemacht wird. Und in Haiti zum Beispiel, wo Voodoo die Staatsreligion ist, das kann man alles nicht glauben, aber das ist wahr, sind diese Dinge auch nicht ungefährlich. Weil viele Menschen, die diese Dinge machen, auch zum Beispiel die Ayurveda in Indien, werden immer noch anderen Kräften geweiht, in Indien direkt gewissen Göttern. Und in Jamaika hat es immer irgendwie den Einfluss von dem Voodoo, dass man also nur unter gewissen Zeremonien, die alle nicht christlich sind, man gewisse Kräfte bekommt, dass man diese Dinge machen kann. Und es ist mir selbst passiert, ich bin zu einem Chiropraktiker gegangen von meinem Mann, ursprünglich ein ganz netter Mensch, dann hat er, und hat nie was ganz harmlos, ich habe immer gebetet und habe gesagt, ich wende nur das Geringste, das war ein Arzt, wenn der nur das Geringste macht, was irgendwie abergläubisch ist, dann werde ich natürlich das nicht machen. Dann hat er eine Angestellte bekommen und die hat auch mitgeholfen. Und dann hat er noch mehrere andere Leute angestellt und die hat mich einmal behandelt. Das war mir an sich lieb, weil sie eine Frau war. Und bevor sie bei mir angefangen hat zu manipulieren, mein Genick und alles, hat es irgendwas gemurmelt, aber das war kein christliches Gebet, auf das bin ich aufgestanden nach Hause gegangen. Man muss also sehr Acht geben mit diesen Dingen, ob sie es wirklich brauchen. Ja? Ich habe erst das machen lassen, nur weil mein Rücken halt immer verdreht war mit diesen blödsinnigen Bilderrahmen. Aber ich glaube nicht, dass es alles ursprünglich böse ist, so wie die Ayurveda oder die mittelalterliche Medizin. Das sind menschliche Erfahrungen und die chinesische Medizin, die müssen wissenschaftlich untersucht werden. In Österreich sind sie auf Nummer sicher. Nur ein Arzt, ein ausgebildeter Arzt, der auch ein Orthopäde ist, kann Osteopathie überhaupt ausüben. Und da hat es nichts mit anderen Kräften zu tun, sondern einfach mit einer menschlichen Erfahrung, die wissenschaftlich unterstützt wird, dass man, wenn man das Skeleton, das Knochengerüst einrichtet, weil es eben außer nicht in Ordnung ist, dass man da einem Menschen auch helfen kann. Aber in Österreich sind die Gesetze sehr streng, nicht überall. In anderen Ländern wie England, da kriegt man alle möglichen Leute, ja, alle möglichen Leute kommen dorthin. Wieso weiß ich das? Weil mein Osteopath in England ein Halbinder ist, ja. Jetzt von einer katholischen irischen Mutter und einem indischen Vater. Da habe ich viel gelernt, was die machen in Indien, ja. Der ist viel jünger als ich, den habe ich gefragt, ausgefragt, wo er das gelernt hat. Und wieso er, der wird berufen, in Österreich die Osteopathen zu unterrichten. Und Osteopathie und Chiropraktik ist sehr nah aneinander, ja, ist dieselbe Idee dahinter. Na, Hypnose, das sollte das lesen, was in meinem Buch steht. Nein. Ich habe das studiert, Hypnose, weil die Gesellschaft, ich war Mitglied der Gesellschaft der Therapeuten, der christlichen Therapeuten in der internationalen Gesellschaft. Und dann wurde dort angeraten und angeblich vom Vatikan unterstützt, dass es oberflächliche Hypnosen gibt. Und das habe ich nicht geglaubt. Aus irgendeinem Grund, vielleicht der Heilige Geist hat mich aufgestirbt. Ich habe das Ganze studiert von den Hypnotiseuren selbst, von denen, die in Zirkussen arbeiten, also ganz zur Unterhaltung der Menschen, angeblich, von denen, die es angeblich aus anderen Gründen machen und perfekt machen, von denen, die es aus medizinischen Gründen machen. Keines von denen, die ich gelesen habe, waren christliche. Keiner war irgendwie ein Katholik, der, sagen wir, sein Christentum vertreten hätte. Und habe ich die folgende Antwort gefunden. Bei jedem dasselbe. Auch eine einzige Hypnose verändert einen Menschen, kann man nie wieder gut machen. Also, die haben über was geredet, was wir geistig reden, dass es ein geistiger Einfluss verwendet wird, über den freien Willen des Menschen. Was lehrt die Theologie? Alles, was den freien Willen unterbindet, ist nicht von Gott. Und auch eine oberflächliche Hypnose unterbindet ihren freien Willen. Wenn der freie Wille unterbunden ist, also wenn irgendwie stillsteht, dann kann ein Böser eindringen und das Leben dieser Person beeinflussen. Das ist katholische Theologie. Und dann habe ich einen sehr genauen Artikel geschrieben, auch dem Vatikan unterbreitet. Ich habe da gar keine Angst, ich mache alles das, was die denken, ist mir wurscht, sie sollen wissen, was wirklich ist. Und seither habe ich ziemlich viele Leute, die früher in Rom gedacht haben, vielleicht wäre es medizinisch möglich, gewonnen, dass es nicht möglich ist. Hypnose in jeder Form kann gefährlich sein für christliche Leute, weil der Böse uns dann angreifen kann, weil unser freier Wille unterbunden ist. Ist nicht dasselbe wie eine Anästhesie. Weil manche sagen, ja, aber wenn du anästhetisch behandelt wirst, ist der freie Wille auch nicht. Und es ist eine andere Sache. Und das habe ich sehr vorsichtig, also ich habe das sehr lange, es sind ziemlich lange Artikel drinnen, weil ich das dann dieser Gesellschaft geschickt habe. Und es hat sich auch die Gesellschaft getrennt. Wir haben jetzt in Italien schon Jahrzehnte, glaube ich schon, die Gesellschaft der katholischen Therapisten. Weißt, man muss aussprechen, wenn man was weiß, was falsch gemacht wird in der Kirche, was der Angelika gerade gesagt hat. Wenn keiner den Mund aufmacht, dann geht es weiter. Dann bleibt Ihre Frage unbeantwortet. Man kann Hypnose nicht machen. Ich habe in der Schweiz eine junge Dame, die nicht mehr so jung ist. Das war ein sehr schwerer Fall, Befreiungsfall. Und dann, der Vater Rufus sagt, bete heute noch. Leider Gottes ist sie in ihrem Ärger, weil sie jahrelang nicht befreit war, in ihren Ärger zu einem Hypnotiseur gegangen in Zürich. Bis heute wird sie etwas nicht los. Sie überisst sich, sie hat Bulimien, ja. Das heißt, sie isst und sie bricht, sie isst und sie bricht. Sie hat zwar jetzt einen Job, sie hat ihre Prüfungen alle bestanden, sie hat sogar einen Ehemann gefunden, aber diese Hypnose, die ihr da angeblich gegen die Anorexia gemacht wurde, weil sie nichts gegessen hat, war genau das Gegenteil. Und jetzt frisst sie und bricht sie. Und ich habe erst vorgestern mit ihrer Mutter gesprochen, weil wir reden manchmal zusammen, die ist eine sehr fromme Frau geworden, die Mutter, und betet sehr erfolgreich für Leute, und da bitte ich sie manchmal zu beten. Und da weiß ich, dass bei der die Hypnose immer noch weiterwirkt. Aber sie ist nicht ganz willig, ja? Nicht so leicht über ihr zu beten. Ja. Also, ja, dann macht man, geht man nicht so zu einem Zahnarzt. Die einfache Antwort ist, als Christ haben wir gewisse Verantwortungen und manches ist unangenehm, da können Sie nicht zu den Zahnarzt gehen und fertig. Aber spart er sich seine Medikamente, nehme ich an.
Ja. Ich möchte noch kurz einfach zur Chiropraktik noch was sagen, weil ich da selber etwas ganz Schlimmes erlebt habe. Und ich finde, wenn die Frage schon gestellt wurde, dass ich da auch kurz erzählen möchte, auch ein bisschen einen Hintergrund über die Chiropraktik. Also es gibt in Amerika, ist das sehr weit verbreitet, die Chiropraktik, und es gibt dazu wirklich Unis, Universitäten in Amerika, wo über 4 bis 5 Jahre diese Chiropraktik gelehrt wird. Und der Gründer dieser Chiropraktik als solche ist ein Dr. Palmer gewesen, der 1880, 1870 diese Chiropraktik ins Leben gerufen hat. Und alle sozusagen Absolventen dieser Unis nennen sich Doctor of Chiropractic. Und leider, ich sage das deshalb, weil ich fast dran gestorben wäre. Ich habe vor 9 Jahren, beziehungsweise vor 14 Jahren mit der Chiropraktik angefangen, und durch eine sehr unglückliche Verdrehung der Wirbelsäule bin ich wirklich fast invalide geworden. Und nur Jesus hat mir die Heilungen geschenkt, damit ich wieder mein Leben anfangen kann. Dieser Dr. Palmer ist deshalb gefährlich, weil er ein Spiritist war. Er hat an die Reinkarnation geglaubt, er hat an Seancen teilgenommen, also Geister, wo Geister gerufen werden. Er hat auch die ganze fernöstliche Religionen mit in diese Lehre der Chiropraktik reingenommen und war höchst okkult. Und auch ein Freimaurer unter anderem. Und ich sage das deshalb, weil auch in Europa, in allen Ländern, gibt es, man kann diese Therapeuten antreffen, es sind keine Ärzte, nennen sich aber Doctor of Chiropractic. Und die ganze Philosophie dieses Dr. Palmer fließt in dieses Studium mit hinein. Und es ist so, dass nirgendwo, irgendwo in der Praxis, die haben dann Praxen, und das steht nirgendwo drin. Das habe ich auch selber nicht gewusst. Aber deshalb einfach, wenn man sieht, Doctor of Chiropractic, wirklich sehr, sehr aufpassen. Also ich selber würde nicht hingehen, weil eben man kann nie wissen, wie diese Therapeuten geistig eingestellt sind. Und wie gesagt, der Gründer ist eben stark okkult gewesen, also nichts mit dem Christentum zu tun und diese Lehre fließt in diese Philosophie, fließt in dieses Studium mit hinein. Also einfach zur Warnung, im Zweifel nicht hingehen. Ich möchte jetzt nicht über die Ärzte reden, die vielleicht so einen Wochenendkurs machen und vielleicht ein paar Einrenkungsmanöver lernen, aber einfach sehr aufpassen, wenn sie halt bei einem Therapeuten, der ihnen vielleicht empfohlen wird, Doctor of Chiropractic. Also immer nachfragen.
Das ist sehr gut, was Sie sagen. Dasselbe gilt für die Homöopathen, die nennen sich Doktor der Homöopathie, sind aber keine Ärzte, in Indien überhaupt. Da nennen sich manche Ärzte, aber sind keine Ärzte. Das stimmt alles, was sie gesagt hat. Aber es ist auch eindeutig, dass viele, ob die vor dem Dr. Palmer waren oder nicht, Mittelamerika kommen sie nur mit, das sind wo die ehemaligen Sklaven waren von Afrika, die alle das Voodoo vertreten haben. Also nicht alle, aber viele. Und noch viele davor, darüber über Mittelamerika ist es nach England gekommen, wo ich es kennengelernt habe. Ja? Weil die eben Englisch gesprochen haben, von der Sklaverei her, von dem British Empire, von dem her. Und deswegen habe ich es kennengelernt, aber was sie gesagt hat, ist das Typische. Daher kommt ja auch diese ganze, der Einfluss von Rudolf Steiner, das hängt alles zusammen, ist alles zur selben Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, wo der Hinduismus durch den Vivekananda sehr lebendig in Europa, erst Amerika, dann Europa gemacht worden ist. Aber über diese Schule, da hat sie ganz recht. Ich nehme an, dass diese Person, die da über mir irgendwas gemurmelt hat, wahrscheinlich aus dieser Schule kam. Aber damals habe ich das nicht gewusst. Ich weiß nur, dass es ganz natürlich, man kann natürlich die Wochen auch einrichten. Ich sage halt, was die Österreicher machen, da muss ein vollgeprüfter Arzt sein, der Person muss voll auch der Bade sein, Orthopäde sein, und dann kann er vielleicht auch noch einrichten. So was sehr strenges. Da kann man nicht so einfach nur Büro aufmachen und so für jeden Doktor der Chiropathie. Das gibt es für uns nicht. Aber leider fällt es die anderen Europäer, außer den Franzosen, die sind auch sehr streng. Die sind nicht so streng. In Norddeutschland ist nicht so streng wie in Süddeutschland zum Beispiel. Das ist leider sehr verschieden. Danke. Ja, habe ich auch schon viel gehört. Ja. Ich glaube nicht, dass es richtig ist. Ja. Sehr schwer, das geht alles zurück in das Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Da war so eine Welle, die erste wichtige esoterische Welle, die also Europa erwischt hat, über indische Glaubens- oder Philosophien, würde ich sagen. Madame Blavatsky, das war die Dame, und heute hat mir irgendwer gesagt, alles Bele, ein junger Mann, sind Sie noch da? Sie haben über alles Bele. Wollen Sie eine Frage stellen? Kann ich drüber reden? Ja, da von hinten kann ich nichts hören. Tut mir leid.
Ich habe eine Frage.
Ja, der hat eine Frage. Ich möchte erst wissen, was er will. Über die alles Bele.
Geistiges Heilen nach Elis Bailey gemacht, also habe einen Geistheiler Ausbildung und
ja gut, die gehört zu dieser ganzen Linie von Dr. Stein auch her, kommt die Helen Blavatsky, die Gesellschaft der was hast du gesagt, Theosophie, ja? Und das, die hat angefangen in 1875. Und die Helen Blavatsky hat den Vivekananda nach New York eingeladen. Sie war eine emigrierte Russin und der hat das erste Mal über den Hinduismus philosophischerweise geredet in Europa. Und sie hat also dann die Gesellschaft mit einem Oskot, hat der geheißen, einen Kapitän Oskot oder einen Soldaten und Offizier, eine Gesellschaft gegründet, die bis heute in Württemberg ist. Ne? Württemberg. Und in Indien, neben Madhyas, in Adyar, neben Madras, in Südindien, ist das Hauptzentrum heutzutage. Und die verbreiten, was jetzt das New Age ist. Und die waren der Anfang des New Ages. Und die Alice Bailey in den 1930er Jahren war die erste, die die Prophezeiung der New Age ausgesprochen hat, dass bei den, in den 60er Jahren werden sie ganz öffentlich alle öffentlichen Institute durchdringen mit der Philosophie. Und die Philosophie ist, dass alle Religionen gleichwertig sind. Und das haben sie auch gemacht, das New Age mit all den Methoden, wie das Geistheilen, ist in den Schulen, in den Instituten, in den englischsprechenden Ländern noch mehr verbreitet als hier. Aber auch in Deutschland habe ich es gesehen, es gibt überall jetzt diese New Age Methoden, die natürlich dann auch die Akupunktur benutzen, die chinesischen Sachen. Also alles, was orientalisch ist und von orientalischen Philosophien und Praktiken herkommt, ist bei uns auch eingeführt. In England bei der Krankenkasse können Sie, kriegen Sie Akupunktur, Sie werden gar nicht gefragt, ob Sie es wollen. Ja. Jetzt sollen Sie mal eine, so wie ich, die Sekretärin der englischsprechenden Exorzisten sein. Da habe ich das letzte Treffen, ich habe das dann abgegeben, nach 20 Jahren genau, am 1. Januar 2013. Meine letzte Versammlung, die ich hier so organisieren und machen musste, war am 26. November 2012. Und da hat ein Priester, die fragen mich alle dasselbe, viel mehr als Sie, was ist Akupunktur, was ist Yoga, was ist das und ist das. Und da hat ein Priester, ein Vater Philipp Müller, hat nachher mit mir das Hühnchen gerupft und hat gesagt, du hast nicht genug über die Akupunktur gesprochen. Sag ich, schauen Sie, da waren zwei ganz neue Exorzisten. Der eine, der wollte gar keiner sein, das habe ich am Gesicht schon gesehen, der habe ich Zeit geschlafen. Und der andere ist ein Ananta und der wird ja ängstlich werden, wenn wir ihm das alles beim ersten Mal treffen schon sagen. Der glaubt, der wird das nie schaffen. Die Welt des Okkulten ist ja sehr groß. Diese armen Priester werden ernannt, manchmal haben sie keine Ahnung, was da vorgeht. Und da habe ich gesagt, schau, ich muss da ordentlich und ruhig reden, die Fragen kann ich nachher privat schon beantworten. Und der hat mehr Erfahrung gehabt mit Akupunktur zum Beispiel, ja? Das ist ja auch so eine New Age Methode, die angeblich den Leuten das schmerzstillende Mittel vermeidet, das alles nicht war. Ja? Muss man erst einmal auch eine chinesische Schwiegertochter haben, die auch Pharmazeutin ist. Das haben ja nicht alle Leute. Und die Sprache kennt und es nachlesen kann, wie es dort wieder eingeführt worden ist. Und der hat mir eben erzählt, dass er bei seinem letzten Exorzismus eine Frau hatte, die unter anderem auch zur Akupunktur gegangen ist. Er hat nicht gegen die Akupunktur erst gebetet. Das Exorzismus ist ein langes, traditionelles Gebet, ja. Da wird es ganz am Ende das angesprochen, was vielleicht direkt diese Person betrifft. Aber erst werden die Heiligen herbeigerufen und alles. Das ist alles sehr gut. Ordentlich in der Kirche, nicht einmal in der orthodoxen Kirche. Jetzt bringe ich orthodoxe Priester für diese Gesellschaft, weil die wollen eine Hilfe haben, ja. Na, was er mir gesagt hat, war unglaublich. Er hat gesagt, wie ich angefangen habe zu beten, haben sich dort, wo die Frau die Einstiche der Akupunktur bekommen hat, die Wunden alle geöffnet, am ganzen Körper, also wo die das gemacht haben, ja. Und er sagt, jedes Mal habe ich dann gebetet über einen speziellen bösen Geist, weil die andere Geschichte auch gehabt hat, und die sind tatsächlich so weggegangen. Naja, das hat mir ein Exorzist, ein hochgebildeter Mensch, ein ganz ruhiger Mensch, der in keiner Weise Hysterie zeigt oder alles wissen will, oder ein ganz normaler Priester, ein sehr guter Priester, ein sehr gut ausschauender Priester sogar. Das ist alles wichtig. Schauen wir Napoleon an, zu klein gewachsen möchte der Kaiser sein. Ne? Das sieht man ja, brauchen wir nur die Politiker anschauen. Das ist ein Weg, sein Selbstbewusstsein zu heben, nur sollst du es machen, ist mal alles recht. Aber es ist gut zu wissen, dass ein gesund ausschauender Mensch wahrscheinlich nicht solche Komplexe hat, dass er auch in die Hexe. Jesus und er glaubt, er muss was Besonderes reden, damit er interessant wird. So schaue ich die Leute an, weil sonst findet man ja nicht raus, was der wirkliche Grund ist. Und der hat mir das tatsächlich erzählt. Auf das hinauf habe ich mir gedacht, ich muss meinen Artikel, der ein bisschen mehr harmlos ist, ja, vielleicht stärker noch umschreiben, weil ich das Buch jetzt in Englisch auch endlich nach 10 Jahren in Englisch auch. Ich habe alles in Englisch geschrieben, aber da findest du keine Publikation. Nicht einmal unter den besten Leuten. Jetzt in Italienisch schon, in Russisch ist schon warm, aber in Englisch, wo ich es geschrieben habe, in Englisch nicht. Jetzt habe ich es in Kanada, hoffen wir, dass die es machen. Gut, noch was, noch eine Frage?
Und zwar, also erstens mal in Österreich wird die Osteopathie vor allem von Physiotherapeuten ausgeübt, die das meistens mit sonstiger Energiearbeit vermischen. Das zweite ist aber eine Frage, und zwar in Österreich beginnen Krankenhäuser und Kurhäuser jetzt damit, die traditionelle europäische Medizin einzuführen. Das ist ein Verschnitt von mittelalterlicher Medizin, Hildegard-Medizin, TCM-Elemente und Esoterik nach meinem Dafürhalten. Haben Sie da irgendwas schon an traditionelle europäische Medizin?
Ist für mich schockierend.
Kirchliche Häuser.
Ja, nur kirchliche Häuser.
Also Krankenhäuser, Kuranstalten.
Sie tun was und wie nennen Sie das traditionelle
europäische? Das heißt traditionelle europäische Medizin.
Die Medizin ist ja nicht europäisch.
Nein, traditionelle europäische nennen sie es und nehmen aus mittelalterlichen Handschriften Tipps für die Gesundheit und für die Gesundung. Das ist Fasten, das ist so eine Art Kneipen, das ist Ernährungslehre.
Ja, manche sagen es ja völlig gut, manche schlecht.
Wird gut verkauft.
Sicher verkauft wird es gut. Da bin ich überzeugt, unsere Leute wollen alles haben und nicht normal sein.
Esoterisch verschnitten,
glaube ich. Ja, das haben sie gern. Aber ich glaube, man muss so sehen, ich kann ja nicht die alle Spitäler ändern, ich kann es aber den Obersten melden. Ja, da kenne ich ziemlich viele Leute. Kann ich schon melden, dass man das anders anschauen muss oder besser überprüfen muss. Diese traditionelle Medizin ist beruht auf menschlicher Erfahrung, wird aber missbraucht. Die menschliche Erfahrung muss man medizinisch, wissenschaftlich untersuchen, und wenn es dann gute Resultate gibt, also weiß ich, von 1000 Leuten sind 800 geheilt worden durch einen gewissen Tee, den sie getrunken haben, den zufällig die Hildegard da getrunken hat, dann kann man sagen, das wäre akzeptabel. Das ist, die Wissenschaft ist kein Geheimwissen, es ist einfach eine mathematische Ausrechnen, eine statistische Sache, wirkt etwas, wie wirkt es, hat es Nebenwirkungen, sind die Nebenwirkungen gefährlich oder ungefährlich, sind sie häufig oder selten, und auf diese Weise kann man dann herausfinden, ob ein Medikament, weil das sind ja alles Medikamente, brauchbar ist. Und das müsste man machen. Aber was wir jetzt antreffen, ist eine moderne Magie. Und die Leute haben gern etwas, ich nehme das und das ist Panacea, es wird alles sein. Ja? Das machen die Leute. Das ist das Einfachste. Alles wird geheilt, wenn ich das nehme, die Hildegard. Hildegard-Mediziner, so gibt es ja gar nicht. Das ist ein Blödsinn. Es ist ein mittelalterliches Wissen der Kräuter. Sie war eine gescheite, anständige Frau, wurde jetzt von Benedikt das Heilige erklärt, aber mit den Steinen hat es nichts zu tun gehabt. Das habe ich halt schon wie immer erklärt. Wenn man ihre Schriften liest, sind die zweiteilig. Das erste ist ein ganz anderes Latein und ihre eigene, unsere eigene Handschrift, das wissen wir gar nicht. Und das nächste, was geschrieben wurde, wo die Steine vorkommen, Kristalle und Steine, ist ungefähr 200 Jahre später in einem anderen Latein, in einer anderen Schrift geschrieben. Vom Mönch, die es wahrscheinlich ihres Wissens nach erweitert haben. Ja. Also man muss den Dingen auf den Grund gehen und nicht gleich alles auffressen, wie es einem serviert wird, nur weil es einmal anders ist. Und warum soll die moderne Schulmedizin so schlecht sein? Das ist auch eine moderne europäische Verrücktheit. Wenn die Afrikaner, die Inder, nur das hätten, was wir haben, hätten wir keine Lepra mehr. Die Österreicher haben die Lepra gefunden, das Mittel gegen Lepra. Ja? Niemand anderer. Deswegen haben wir es nicht mehr hier. Das Impfen, die Inhalte des Franzosen haben es gefunden. alles christliche Leute haben gefunden, wie die moderne Medizin sich entwickelt hat und die Pharmakologie. Natürlich haben sie die traditionelle Medizin gekannt, was man halt eben damals gekannt hat, was ich, die Kamillentee oder was immer noch. Das heißt nicht, dass wir nicht wieder alte Dinge auffassen können oder vielleicht ein altes Beispiel aufnehmen können. Es muss nur überprüft sein und nicht nur auf den Markt geworfen, weil es gut Geld macht, so wie die Homöopathie. Macht viel Geld.
Darf ich ganz kurz noch dazu fragen, weil das ist nämlich in Österreich jetzt in Wien ein Arzt, der gerade bei den christlichen Bereichen sehr viel von so Alternativmedizinern macht, so eben auch Aderlass und solche Dinge, Naturheilmethoden. Und da würde ich gerne eine Antwort haben, weil das sind wirklich Orte, wo eigentlich der Herr sehr angebetet wird. Und ich war dort ein paar Mal schon dort, ich habe das Gefühl, das stimmt was nicht.
Wie heißt denn der Mensch?
Soll ich das jetzt sagen?
Ja.
Der Dr. Berghofer. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich weiß.
Schenken Sie ihm mein Buch, er soll mir schreiben, wenn er mich nicht leiden kann, umso besser. Dann weiß ich wenigstens, dass was Böses dahinter ist. Vielleicht wollen wir mal gehört haben, so wie der von mit der Hildegard-Medizin, ja.
Das sind wirklich, glaube ich, einige Dinge. Auch es hat da plötzlich alle fast eine Milchallergie und der macht Fastenwochen auch in einem bis am Sonntagsberg. Also,
am Sonntagsberg?
Ja.
Wir in den Sonntag, die kenne ich
ja. Ja, ich weiß es eben.
Berghofer heißt
ja.
Dann schicke ich den Sonntagsberg Leuten mein Buch und dann geben Sie mein Buch, kostet nur 15 Euro. Geben Sie es. Also Sie haben das gelesen, Sie können es gar nicht ganz verstehen, wieso er das macht und da drinnen steht es anders. Nur nicht super gescheit mit dem Reden.
Also ich
sage, Sie sind nicht Mediziner, Sie verstehen es.
Ich war bei dem und ich muss sagen, das stimmt nicht.
Was stimmt nicht?
Was er macht, die Heilmethoden, die stimmen nicht.
Das glaube ich schon, aber so kann man nicht gewinnen. Wenn er mein Buch liest, wird er vielleicht gewonnen.
Ja.
Mein Buch ist fundiert, ja.
Und er rennt auch nach Heiligenkreuz und so, aber das, was er macht, stimmt nicht.
Ja, das glaube ich schon. Ich bin nicht gegen ihn oder für ihn. Ich glaube, man muss ihm einfach eine Möglichkeit geben, gewisse Dinge auszusortieren.
Ich soll Sie fragen, was man von der Warnung halten soll.
Nichts.
Okay.
Die Warnung wurde verbreitet von einer irischen Frau, der es verboten worden ist vom Bischof, ihre sogenannten Erscheinungen und Wissen und Prophezeiungen zu verbreiten. Also sie arbeitet gegen das Verbot. Sie ist eine irische Geschäftsfrau, die jetzt auch in Australien sehr vertreten ist. Ich weiß nicht, ob es die verwandte Leute sind oder nicht, die ziemlich viel Geld mit dem machen. Ja, ich habe sehr viel darüber gehört und gelesen und nachdem ich so weit herumkomme, habe ich die Leute viel gefragt und ich habe wieder Priester und andere Leute gefragt, die es auch interessiert hat. Und der Schlusserfolg ist der, wurde ihr vom Bischof verboten, diese Dinge zu verbreiten. Es ist eine Angstmacherei in der falschen Weise für das Kommen des Herrn Jesus. Erstens einmal steht ganz eindeutig in der Bibel drinnen, weil schon die Apostel den Herrn gefragt haben, wann wird das sein? Das heißt, sein zweites Kommen. Wann? Da hat er gesagt, das weiß niemand, nur Gott der Vater. Also kein Mensch, der ihnen sagt, morgen passiert es, dass der Papst und der Heilige Vater, und die werden umgebracht und jetzt kommt der Herr Jesus. Nein, aber die Zeichen sind da, wir kommen in diese Zeit. Wie lang die Zeit ist, hängt von der Gnade Gottes ab, weil er möchte so viel als Menschen, als möglich die Menschen retten. So muss man es denken. Und alle diese Angstmacherei, was diese ganzen Kinderfilme betrifft, diese Transformer-Filme, was sie im Internet sehen, diese Sachen wie Harry Potter, diese Sachen machen alle Angst. Die sind alle nicht vom lieben Gott, auch wenn die Frau sagt, das hat ja die Mutter Gottes gesagt. Die Mutter Gottes in Fatima hat niemand Angst gemacht. Muss man mal genau machen, wie das geht. Es steht drinnen, alles, was mit Angst zu tun hat, ist nicht von Gott. Er sagt 365 Mal, habe keine Angst in der Bibel. Also für jeden Tag der Woche habe ich keine Angst in der Bibel. Die Angst ist nicht von Gott. Ob alles vom Teufel ist, anders menschlich auch. Aber heute ist der Tag praktisch benutzt, um die Menschen Menschen Angst zu treiben. Diese Filme, mein Sohn schaut den an, 28 Tage später, wo ganz London zerstört wird von einer Seuche, die Leute sich gegenseitig anbeißen mit Blut überall, das sehen kleine Kinder. Ja, was, die wachsen mit Angst auf, ne? Das ist ganz katastrophal. Was die Angst verursacht, weiß ich nicht, wie Daniela. Nicht sehr viel, Daniela, nicht sehr viel. Du kannst alles in dem Buch nachlesen, bitte, weil ich kann nicht alles genau erklären. Die viele Dinge, die heute vorkommen, klingen wissenschaftlich, sind aber nicht wissenschaftlich fundiert. Und nachdem viele Menschen nur eine halbe Bildung, was das Wissenschaftliche betrifft, haben, fallen sie in die Falle hinein. So wie sie mir sagen, zum Beispiel in Indien, aber die moderne Medizin ist doch so stark. Naja, schon, wenn es nur alle geimpft wären, dann hätten es nicht alle die Krankheiten im Stark, kann schon sein. Aber die Dosierung in Indien ist immer etwas zu hoch. Ich bin Apotheker, jetzt schauen wir es halt an, siehst du, was da drinnen steht. So, bei uns darf man nur 200 Milligramm geben. So. Bin nicht immer recht und bin auch altmodisch. Aber das Wesentliche des Apothekers kann er nicht wegstollen, wenn man studiert hat. Dasselbe ist mit einem Arzt. Natürlich gibt es Neuigkeiten, natürlich kann man was Neues dazulernen. Und viele von den traditionellen Sachen könnte man untersuchen. Was daran nützlich ist, könnte man vielleicht verwenden. Ob es nötig ist, ist wieder was anderes. So. Noch eine Frage.
Ja, von den fernöstlichen Selbstverteidigungsarten kommt bei Ihnen im Buch das Karate am besten weg. Was halten Sie von Karate?
Gar nichts. Ich halte von dem überhaupt nichts, weil ich ein
Wenn man es gemacht hat, ist das.
Muss man Befreiung beten in meisten Fällen, weil eine Geisteraggression zurückbleibt in den Kindern. Und es machen die Nonnen zum Beispiel, machen Länder zur Selbstverteidigung. Was da der Herr Jesus zu tun hat in dem Kloster, weiß ich nicht. Weil der Herr lehrt, es liebe deine Feinde, halte deine Waffe. Der lehrt uns nicht, dass man lehrt uns nicht, dass man sich verteidigt und schon mal nicht körperlich. Also es ist eine totale Unterführung, die den ganzen Geist der Nächstenliebe fast unmöglich macht. Ja, muss man erstmal dann in den Familien Fälle haben, was aus diesen Kindern wird. Ja, sie sind vielleicht tüchtig, wir können sicher. Aber bei der wie heißt das, Martial Art, also der fernöstlichen Kriegsmedizin, entschuldigen Sie, gehen Sie schon nach Hause? Sie, geht sie schon nach Hause? Nein, weil ich möchte sie noch sehen. Bei der fernöstlichen Kriegsmedizin ist es so, das hat mein Sohn unnächst dem anderen erklärt, er hat gesagt, man tötet die Person mit Gedanken, bevor man überhaupt anfängt, sie anzugreifen körperlich. Ja. Das ist sicher nicht christlich. Ja. Und was das Tai Chi betrifft, das ist ursprünglich ein Geisterkampf, den ein Chinese in der Früh macht, damit er die guten Geister dazu bewegt, ihnen einen guten Tag zu geben. Das weiß ich von einer Engländerin, die eine Chinesin geheiratet hat, nachdem sie 30 Jahre dort die Drogensucht bekämpft hat. Und die weiß das alles. Das hat sie mir gesagt. Sie sagt, das ist nicht harmlos, überhaupt nicht. Es ist ein Geisterkampf. Das heißt, sie nehmen diese Geister ernst und verwenden andere Geister mit irgendwelchen Manipulationen, dass sie sie beschützen während dieses Tages. Das machen die Leute halt. Und unsere Leute wissen gar nichts. Der Priester hat gesagt, das ist ein langsam, ich weiß nicht, wie man sagt im Deutsch. Jedenfalls Zeitlupen, Übungen, alles am Blödsinn. Sollen wir Chinesen fragen, was die glauben? Ob es so ernsthafte Wirkungen hat, weiß ich nicht. Wenn du geschützt bist, das einmal versucht und der Yoga macht, wird dann nichts passieren. Aber es ist sinnlos. Warum ist normale Gymnastik? Brauchen keine Yoga. Bitte, bitte reden Sie, aber ich kann nicht die Türen tilgen, ich kann nichts hören.
Wissen Sie, was Shinaji ist?
Nein, weiß ich nicht. Was soll das denn?
Ja, es ist also eine Lehrerin bei uns in der Schule, also die macht das mit den Kindern. Also das ist, glaube ich, auch irgend so eine esoterische Kampfsportart oder Selbstverteidigung oder ich weiß es nicht genau.
Vielleicht, wenn Sie es aufschreiben, vielleicht, wenn die Pronunciation anders ist, kann ich es verstehen. Die Österreicher tun alles Mögliche anders betonen als ich. Ich weiß auch nicht, ob meine Betonung immer richtig ist. Aber ich könnte es nachschauen, wenn Sie wollen, wenn ich den Namen genau weiß. Dann können Sie mir eine E-Mail-Adresse geben und ich schreibe etwas, was ich gefunden habe, darüber und was ich mir darüber denke. Aber das sollte man mit Kindern solche Sachen überhaupt nicht
machen. Ja, ich weiß sehen. Ne? Okay, danke.
Ja, bitte, bitte. Ich bin ja froh, es gibt immer wieder neue Sachen. Der Teufel ist unendlich fleißig, dass er uns verwirrt.
Ja. Also in der Volksschule machen
sie schlecht. Das hat Schlaflosigkeit. Ne? Ja, aber also, mit den bösen Geistern sieht man das, die Leute haben Schlaflosigkeit. Ja, was denn? Ja?
Was kann man
da tun? Ich muss aufhören und der Ball und mich da rufen.
Und was kann man da tun, dass die Kinder sowas nicht machen? Fragt die Dame.
Ja, was sagt der Hauptlehrer oder der
die Direktorin, ja, die lässt das halt irgendwie geschehen.
Und die wissen alle nicht mehr katholisch oder was?
Ja, das ist offiziell schon noch. Aber sie müssen dann nur sehr viel zahlen dafür. Und, aber irgendwie die Lehrer begeistern sie da. Und, aber es ist eben so selbstverteidigend oder sowas.
Da steht mal genügend drinnen über Marshall Art. Dann können Sie nachschauen am Internet. Wenn Sie mir Ihre Internetadresse geben, gebe ich eine Adresse von einem Bekannten in England, einem guten Freund. Der ist so wie der Vater Piller, irgendwie ein Schüler von mir. Der heißt Michael Prabhu. Der hat über die Marshall Art ganz genaues nachgeforscht. Ja? Und im Internet ist viel mehr drinnen als in meinen Artikeln. Ich habe ihm gesagt, ich schreibe einfach deinen Artikel, ich kann nur gewisse Dinge verkürzen, weil ich kann im Buch nicht 300 Seiten lernen gegenüber eine einzige Sache. Und da war er sehr froh drüber. Und ich werde ihm einfach fragen, wenn ich den Namen genau weiß, geschrieben, da werde ich meine chinesischen sogenannten Verwandten fragen. Und dann werde ich sehen, was es wirklich ist. Und in der Zwischenzeit geben sie als Geschenk dieser Haupt, was ich weiß, Professorin oder wer was das ist, die Schule, die Direktorin, geben sie mein Buch als Geschenk. Wird sie einige Fragen selbst stellen wollen. Weil da steht genügend drin über Martial Art und über Kung Fu und über Taekwondo und all diese Sachen. Da steht genügend drin einmal. Ja? Wir wollen nicht, dass unsere Kinder alle vergiftet werden, weil die werden geistig vergiftet. Ja? Übungen ist so harmlos manchmal, sowas zu machen. Aber was dahinter ist, weißt du? Hindert die Menschen dann, das, die Wahrheit von Christus aufzunehmen. Die Wahrheit ist nicht die Rituale in der Kirche, sondern die Nächstenliebe. Liebe dich selbst, ja. Liebe die anderen, so wie dich selbst. Und die Liebe ist die Antwort Jesu Christi auf alles. Und sonst soll man sich nicht verteidigen, sondern die, wenn auf die rechte Wange geschlagen wird, die linke hinhauen.
Danke.
Ja, bitte, bitte.
Von den Johannesbrüdern, wo einer Exorzist war, machen die Judo mit Jugendlichen.
Ja, muss man sagen. Geben Sie mein Buch, ich kann nichts anderes machen. Ja. Ich habe geschrieben 300 Seiten über dieses Buch und alles.
Und da wollte ich nur noch fragen, das Pilates, das ist da auch von mit Yoga durchsäucht.
Ja, das stimmt auch was nicht. Denn meine Nachbarn, ich habe ein großes Haus gehabt und da habe ich Nachbarn gehabt, die haben das Pilates eingeführt bei uns, ja. Ich bin in so einem Bezirk, wo solche Leute sehr wohnen, die also solche Dinge machen. Ja, die haben alle nichts zu tun, alle Intellektuelle, die alle gut verdienen, alle keine Religion haben oder Mischreligionen, das sind der Seite sind sie jüdisch-christlich gemischt, haben also beide Feste werden gefeiert, alle Dekorationen. Aber ob die Kinder wirklich was lernen, weder von jüdischen, christlichen, zweifle ich sehr. Aber Pilates haben die Eltern eingeführt. Jetzt habe ich mir gedacht, sie merkwürdige Leute, weil ich wissen wollte, dass ich es mitmache. Ich habe keine Zeit gehabt, sonst hätte ich es gemacht. Ich möchte wissen, was wirklich dahinter ist.
Also da gibt es so von dem Pentagon oder so ähnlich, mit P-Fan, das ist so Billigbücher, und da ist so ein Kurs drin. Und da habe ich gesehen, da sind auch Yoga-Stellungen dabei. Und dann kann es nicht gut sein.
Na, das weiß oder? Ich nicht, aber es könnte alles falsch sein, oder die könnte vielleicht teilweise sein, oder nur etwas, was nicht besonders ist, aber auch anders ist. Man muss es genau machen, gell? Mhm. Weißt du, muss man ganz genau machen. Bitte, noch was? Weil sonst höre ich auf, ja. Ich höre jetzt mal auf. Dankeschön.